Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der britische Premierminister Cameron hat nach den Krawallen der vergangenen Tage eine harte Linie gegen Randalierer angekündigt. Er werde nicht zulassen, dass auf den Straßen eine Kultur der Angst herrsche, sagte Cameron bei einer Sondersitzung des Parlaments. Notfalls werde man auch über Ausgangssperren und einen Armeeeinsatz nachdenken, um die Polizei zu unterstützen.
Razzia gegen Randalierer. Die Londoner Polizei lässt sich von Kameras bei der Festnahme Verdächtiger begleiten. Wir kriegen die Täter, ist die gewünschte Botschaft. Doch Opfer, wie Zertin Erbil, sind noch immer beunruhigt. Sein Juwelengeschäft in London Tottenham wurde bei den Randalen geplündert. Wir sind nicht sicher. Ich habe seit 5 Tagen nicht geschlafen. Ich wache nachts auf. Ich habe Angst, dass es wieder losgeht. Und Angst um meine Kinder. Die Krawalle seit Sonnabend haben Großbritannien in eine schwere Krise gestürzt. So schwer, dass der Premier den Einsatz der Armee nicht ausschließt. Die Regierung muss sich auf künftige Notfälle vorbereiten und prüfen, ob die Armee Aufgaben übernehmen kann, um der Polizei zu helfen. Der Premier will die Polizei entlasten, aber warum hält er dann am Sparprogramm fest, das einen drastischen Stellenabbau bei der Polizei vorsieht, fragt die Opposition. Sichtbare Polizeipräsenz ist wichtig. Kann der Premierminister da verstehen, warum wir es nicht richtig finden, dass er bei der Polizei kürzen will? Cameron rückt nicht vom Sparkurs ab und schlägt außerdem vor, verurteilte Randalierer aus Sozialwohnungen zu werfen. Einige Gemeinden haben bereits das Recht, Straftätern Sozialwohnungen zu kündigen. Ich hätte gern, dass andere folgen. Wir müssen zurückschlagen und genau das geschieht, droht Cameron den Unruhestiftern. Harte Rhetorik heute von der Regierung, etwa über einen Armeeeinsatz im Innern. Der ist eher unwahrscheinlich, doch angesichts der Angst und Unsicherheit auf den Straßen geht es dem Premier um ein Signal der Stärke und Entschlossenheit.
In Großbritannien sind fast 20% der Jugendlichen unter 25 arbeitslos. Damit liegt das Land noch knapp unter dem EU-weiten Durchschnitt. Generell sind junge Menschen unter 25 stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als die anderen Altersgruppen. Am größten ist die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien. Die niedrigsten Werte haben die Niederlande und Österreich. Dann folgt Deutschland mit 9,1%.
Fritz Finger geht seit ein paar Wochen in dieses Beratungszentrum für erwerbslose Jugendliche im Osten Berlins. Der 18-Jährige sucht seit Anfang des Jahres nach einem Ausbildungsplatz oder Job als Hilfsarbeiter. Ein Feedback auf seine Bewerbungen bekommt er fast nie.
Ich fühle mich frustriert, dass man nicht eine Antwort von dem Chef zurückgekommen ist, halt, dass man nicht beachtet wird.
Wenn das Selbstwertgefühl verletzt ist, gibt es 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder durch Flucht oder durch Aggression. Und beide Möglichkeiten können wir hier bei den Jugendlichen beobachten.
Aus dem Statistischen Bundesamt heißt es heute, in ganz Deutschland seien derzeit 430.000 Jugendliche ohne Arbeit.
Im Juni 2011 waren in Deutschland 9,1% der jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren erwerbslos. Damit liegt die Quote aber noch über der Quote für die Gesamtbevölkerung, die im Juni bei 6,1% lag.
Im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern liegt Deutschland damit an dritter Stelle. Großbritannien befindet sich mit 19,6% im EU-Mittelfeld. Schlusslicht ist Spanien. Hier ist fast jeder zweite Jugendliche ohne Job. Auf den ersten Blick schneidet Deutschland damit ganz gut ab. Aber so kritisieren die Gewerkschaften, rund 300.000 Jugendliche in Berufsvorbereitungskursen würden in der Statistik nicht berücksichtigt. Und viele Jugendliche hätten nur Zeitverträge.
Hier fordern wir natürlich, dass ihnen sichere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen geschaffen werden. Und wir sagen natürlich auch, wer mit den Zukunftsperspektiven junger Menschen in Deutschland spielt, der spielt mit dem sozialen Frieden in unserer Gesellschaft.
Das sieht man im Berliner Beratungszentrum ähnlich. Was nützt die beste Lehrstelle, wenn man danach nicht oder nur für kurze Zeit übernommen wird?
Die Börsen in Europa haben ihre Talfahrt gestoppt. Der DAX schloss zum ersten Mal seit 12 Tagen im Plus, der Handel blieb aber nervös. Auftrieb bekamen die Kurse, nachdem bekannt geworden war, dass Bundeskanzlerin Merkel am kommenden Dienstag erneut mit dem französischen Präsidenten Sarkozy über die Euro-Krise beraten will.
Das Vertrauen ist erschüttert. Zickzackkurs an der Börse, Übertreibungen in beide Richtungen. Nach 11 Tagen im Minus schließt der deutsche Aktienindex heute erstmals wieder im Plus. Viele Händler atmen auf. Einige fragen sich auch, wer treibt hier eigentlich wen vor sich her? Und vor allem, was sagt die nervöse Börse über die Lage der deutschen Wirtschaft?
In der Tat hat man Schwierigkeiten, den Bezug zur realen Situation in der Wirtschaft, aber auch bei den öffentlichen Finanzen herzustellen. Es ist eine deutliche Übertreibung, so wie die Märkte ja 10 Jahre zuvor die öffentlichen Schulden auch völlig ignoriert haben. All dieses wird jetzt offensichtlich bewusst und man ist in einer gewissen Desorientierung. Es kommen dann Einzelinformationen, die hochgewürdigt werden.
Einzelinformationen wie die gestrige über eine mögliche Schieflage der zweitgrößten Bank Frankreichs. Was dran ist, weiß bis heute so wirklich keiner. Und so drohte die französische Bankenaufsicht nun Strafen an all denjenigen, die weiter munter Gerüchte verbreiten. Auch in Italien müht sich die Politik, diesmal der Finanzminister. Er kündigte heute drastische Sparpakete an. Derweil lud Frankreichs Staatschef Sarkozy Bundeskanzlerin Merkel zu einem weiteren Sondergipfel ein.
Politik kann das Umfeld beruhigen, das dann irgendwann auch auf die Märkte ausstrahlt. Politik kann nicht die Tageskurse sehr stark beeinflussen. Diese Nervosität müssen die Märkte schon aus sich selber heraus überwinden, wenn sie sehen, dass das Umfeld eigentlich stabil ist.
Die US-Börse ließ sich heute von Konjunkturdaten begeistern. Frische Zahlen zur Arbeitslosigkeit fielen besser als erwartet aus. Zeit für eine Verschnaufpause also, mitten in der Staatsschuldenkrise.
Bundesaußenminister Westerwelle hat sich mit einer eindringlichen Mahnung an das Kosovo und Serbien gewandt. Beide Länder müssten den Konflikt um Grenzkontrollen beilegen, schon wegen des Friedens in Europa, sagte der Minister nach Gesprächen mit dem kosovarischen Regierungschef Thaci in Pristina. Serbien will seine ehemalige Provinz nicht als unabhängigen Staat anerkennen. Dabei geht es auch um die Interessen der serbischen Minderheit im Kosovo.
Ausgebrannte Container und Ruinen. Dem deutschen Außenminister mögen die Reste des Grenzübergangs Jarinje im Norden des Kosovo verdeutlicht haben, dass hier von guter Nachbarschaft keine Rede sein kann. Schwer bewaffnete Serben hatten den Kontrollpunkt vor 2 Wochen völlig zerstört. Der Konflikt schwelt, auch wenn das Feuer gelöscht ist und die KFOR-Schutztruppe für Ruhe sorgt.
Wenn man sich vorstellt, dass hier in Europa im 21. Jahrhundert solche Ausschreitungen stattfinden, dann weiß man auch, dass das sehr schnell zu einem Flächenbrand hätte werden können.
Gezündelt hat wohl auch die Regierung des Kosovo. Sie schickte überraschend Spezialpolizei an die Grenze, um die Einfuhr serbischer Waren zu stoppen. Westerwelle kritisierte den Alleingang, der Regierungschef verteidigte ihn. Was wir zuletzt in der Republik Kosovo getan haben, war notwendig, um die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Das Grenzgebiet, ein beinahe rechtsfreier Raum, in dem die organisierte Kriminalität ethnische Konflikte für sich nutzt.
Ich glaube, dass beide Seiten auch großes Interesse haben müssen, dass das Image des Kosovo auch anders wird. Es ist ja nicht so, dass es nur im Norden kracht, sondern es ist ja so, dass es im gesamten Kosovo eigentlich ruhig und stabil ist.
Doch das könnte sich ändern, fürchten manche.
Der Frieden hier an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien ist fragil. Zu lange hätte sich die EU zu wenig um die Region unmittelbar vor ihrer Haustür gekümmert, bemängelt etwa die KFOR-Schutztruppe. Auch deshalb hätte es so wenig Fortschritte bei der Aussöhnung der ethnischen Gruppen gegeben.
SPD und Grüne sehen die Verantwortlichen in der sogenannten Kundus-Affäre massiv belastet. Beide Parteien präsentierten heute ihre Bewertungen der Vorgänge um den NATO-Angriff auf 2 entführte Tanklaster in Afghanistan. Nach gut 1,5 Jahren Arbeit im Untersuchungsausschuss des Bundestages kommen sie damit zu ganz anderen Urteilen als die Koalitionsparteien. Die Opposition hat erhebliche Fehler ausgemacht, sowohl im politischen als auch im militärischen Verantwortungsbereich.
Bilder von der Bombardierung der beiden Tanklastzüge im September 2009. Mindestens 91 Menschen wurden getötet, darunter viele Zivilisten, auch Kinder. Der verantwortliche deutsche Oberst Klein hätte den Luftangriff nie befehlen dürfen, sagt die Opposition. Der Angriff sei ein schwerer Fehler gewesen.
Oberst Klein hat selbstverständlich, das hat auch die NATO mittlerweile mehrfach zugegeben, Regeln verletzt des Völkerrechts, genauso wie der Einsatzregeln und aber auch des Mandats.
SPD und Grüne kritisieren, dass es nicht einmal ein Disziplinarverfahren gegen den Oberst gegeben habe. Die Koalition dagegen verteidigt den Offizier.
Ich glaube, dass Oberst Klein im Nachhinein genug, wenn man so sagen darf, bestraft worden ist durch das, was er und seine Familie durchmachen mussten. Und insofern hielt ich also es für völlig unsinnig ausgerechnet, den Oberst, der versucht hat, seine eigenen Leute nach bestem Wissen zu schützen, jetzt hier an den Pranger zu stellen.
Kritik auch an Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Die SPD wirft ihm vor, er habe seinen damaligen Staatssekretär und seinen Generalinspekteur zu Unrecht entlassen und damit beide zu Sündenböcken gestempelt.
Es war also ein Versuch, Verantwortung auf andere abzuwälzen, auf den Staatssekretär, auf den Generalinspekteur, die in ihrer Berufslaufbahn vielen Ministern, auch unter CDU-Führung, wirklich sehr seriös und kompetent gedient haben.
Die Verantwortung für das Informationsdesaster trägt laut Opposition zu Guttenbergs Vorgänger, Ex-Minister Jung. Aus falsch verstandener Fürsorge zum Militär habe er versucht, Informationen über zivile Opfer zu vertuschen. Wie viele Menschen bei dem Luftangriff tatsächlich getötet wurden, konnte am Ende niemand mehr klären. Über die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses wird der Bundestag im Oktober debattieren.
Der Kompromissvorschlag für das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat kaum Chancen, umgesetzt zu werden. Schlichter Geißler hatte empfohlen, den bestehenden Kopf mit einem neuen Tiefbahnhof zu kombinieren. Die grün-rote Landesregierung kündigte heute an, Geißlers Idee nur dann weiter zu verfolgen, wenn alle Projektpartner einverstanden sind, die Bahn, der Bund sowie Stadt und Region Stuttgart. Vertreter dieser drei Seiten haben Geißlers Vorschlag aber bereits abgelehnt. Folgen des Flughafenausbaus in Frankfurt sorgen im benachbarten Rheinland-Pfalz für Unmut. Die Landesregierung will nicht hinnehmen, dass auch rheinland-pfälzische Gemeinden im Umland des Airports stärker mit Fluglärm belastet werden. Denn dieses Gebiet sollen viel mehr Maschinen überfliegen, wenn im Herbst in Frankfurt eine weitere Landebahn in Betrieb genommen wird. Rheinland-Pfalz will nun versuchen, die neue Flugroute juristisch zu stoppen.
Der Flughafen Frankfurt, Deutschlands größtes Drehkreuz, wächst. Das sichert Jobs. Mehr Passagiere, mehr Fracht, mehr Flugzeuge. Das ist in Hessen politischer Wille. Doch das bedeutet mehr Fluglärm durch die neuen Flugrouten. Nicht nur für Hessen, sondern auch für Rheinland-Pfalz. Die betroffenen Anwohner wehren sich.
Das sind dann 70, 80 Dezibel. Das ist so laut wie ein Rasenmäher direkt am Ohr. Da können Sie auch kein Gespräch mehr wirklich führen. Das wird Sie auf jeden Fall stören.
Es geht um die sogenannte Südumfliegung. Vom Flughafen Frankfurt aus geht diese Route nach Süden, gabelt sich dann vor dem Rhein. Während ein Teil der Flugzeuge noch in Hessen nach Norden abbiegt, fliegt ein anderer Teil nach Rheinland-Pfalz und macht südlich von Mainz einen Bogen. Dass die Route auch für Rheinland-Pfalz mehr Lärm bringt, will die Landesregierung in Mainz verhindern.
Im Moment hat man den Eindruck, dass die wirtschaftlichen Vorteile jenseits des Rheines generiert werden und wir die Lärmbelästigung in einem großen Maße hier nach Rheinland-Pfalz geschaufelt bekommen. Das werden wir nicht akzeptieren und dagegen werden wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger auch vorgehen.
Die deutsche Flugsicherung sieht im dicht bewohnten Rhein-Main-Gebiet keine Alternative zur beschlossenen Route.
Es ist immer eine Abwägung zwischen Wirtschaftlichkeit und zwischen Schutz vor Fluglärm. Und da ist eben diese Route bei rausgekommen, weil nach unserer Auffassung dort am wenigsten Menschen betroffen sind.
Dem widerspricht das Land Rheinland-Pfalz, verweist auf ein anderes eigenes Gutachten und will klagen, wie auch einige hessische Gemeinden.
Nach langem Umbau öffnet das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt morgen wieder seine Pforten. Dort warten riesige Aliens und andere Fundstücke aus Blockbuster-Produktionen auf die Besucher. Dazu Trophäen großer Schauspieler und natürlich jede Menge Filme. 12 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. In den neuen Räumen zeigt das Museum auch Jim Raketes Fotografien bekannter Filmschaffender mit ganz persönlichen Requisiten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. August.
Ein nach Polen ziehendes Tief bringt im Norden Deutschlands weitere Regenfälle. Für Schleswig-Holstein bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch weiter südlich werden die Wolken morgen immer zahlreicher und sorgen für teilweise kräftige Schauer. Heute Nacht regnet es im Norden teilweise ergiebig, im Westen und in der Mitte gibt es Schauer. Trocken und zum Teil auch klar bleibt es Richtung Südosten, wo der Tag zunächst noch freundlich beginnt. Später aber auch dort, wie schon im übrigen Land, viele Wolken und gebietsweise kräftige Schauer, besonders im Nordosten auch Gewitter. Der Wind wird morgen meist mäßig aus Südwest bis West, ganz im Norden aus Nordost. Unter klarem Himmel im Süden heute Nacht örtlich nur 9, unter Wolken bis 16 Grad. An der See morgen 18, im Süden teilweise sommerliche 25 bis 26 Grad. Und dort zeigt sich die Sonne am Samstag recht häufig, während sie sich weiter nördlich den Himmel oft mit Wolken teilen muss. Es gibt aber nur einzelne Schauer oder Gewitter. Die werden am Sonntag zahlreicher und können örtlich unwetterartig sein. Am Montag beruhigt sich das Wetter im Westen wieder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr, darin Nervosität in Frankreich, Sorgen um die Kreditwürdigkeit des Staates sowie Ursachenforschung in England. Fragen von Tom Buru an den Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier.